Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Vor 50 Jahren hat sich die RAF gegründet. Längst hat sich diese RAF-Geschichte ins kollektive Gedächtnis Deutschlands eingebrannt. Wir reden drüber mit einer Frau, die sich zum einen journalistisch sehr intensiv mit dieser RAF beschäftigt hat, zum anderen auch eben diesen biografischen Hintergrund hat, dass ihre Mutter Ulrike Meinhof heißt. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen, Bettina Röhl.
Ja, guten Morgen.
Was damals passiert ist, ist das für Sie noch vergleichsweise nah oder ein Stück weit auch sehr weit weg?
Also, es ist 50 Jahre her. Das ist für mich natürlich auch weit weg. Ich war 7 Jahre alt. Ich habe ja kürzlich mal geschildert, die RAF ist ja in unserem Wohnzimmer in der Kufsteiner Straße in Berlin gegründet worden und ich erinnere das auch, also wie da diese ganzen abgerockten Typen bei uns im Wohnzimmer saßen und das waren eben Andreas Bader und Enzin und Mahler. Natürlich musste ich das später dann auch recherchieren, weil als Siebenjährige haben sie natürlich nur einen Eindruck, aber sie haben nicht das Wissen, über was eigentlich geredet wurde.
Klar, welche Rolle haben Sie in diesem Zusammenhang gespielt, zusammen mit Ihrer Zwillingsschwester?
Wir haben eigentlich so gesehen gar keine Rolle gespielt. Also die Enzin und Bader, und das war ja so diese Revolutionsphantasma, sagte ja, die Kinder müssen weg. Ja. Also, oder man muss sich überhaupt von privaten Gefühlen trennen. Familie, Verwandtschaft, das zählt ja alles nicht. Also ich meine, das wusste ich natürlich damals nicht. Und insofern bin ich eine kleine Zeitzeugin gewesen. Ja. Und im Nachhinein stelle ich fest, ich war die Einzige im Raum, die später nicht Terroristin geworden ist.
Das ist ein ganz merkwürdiges und in jedem Fall seltenes Privileg. Wenn Sie sich heute, letztlich 44 Jahre, wenn ich richtig rechne, nach dem Selbstmord Ihrer Mutter in Stuttgart-Stammheim an diese Frau zurückerinnern, würden Sie so weit gehen zu sagen, ein Stück weit haben Sie auch Frieden mit ihr machen können?
Auf jeden Fall. Also ich habe vor einem Jahr eine ganz große Geschichte im Süddeutschen Zeitung-Magazin gemacht, Brief an die Mutter, das war das Thema, so von wie in Kafka und so. Und Liebe Mami habe ich da geschrieben, ist auch eine Titelgeschichte geworden. Oh ja, weil ich im Grunde das konnte, das kam als Auftrag, aber im Grunde, ja, ich bin mit meiner Mutter innerlich komplett, vollkommen versöhnt.
Okay. Wie ist es, wenn ich fragen darf, mit Ihrem Vater, Klaus Rainer Röhl, Verleger damals von Konkret, eine sehr schillernde Figur, wir hatten ihn auch vor Urzeiten mal zu Gast in dieser Sendung. Haben Sie noch Kontakt mit ihm?
Meinem Vater habe ich keinen Kontakt, außer dass ich ihm vor einem Jahr, vor 2 Jahren auch mein Buch natürlich geschickt habe. Die RAF hat euch lieb, weil er ja drin vorkommt. Es ist schon das zweite Buch, in dem er eigentlich recht prominent, aber vor allen Dingen kommt er auch immer etwas positiver weg als meine Mutter. Weil meine Mutter ist ja natürlich, weil sie in den Terrorismus gegangen ist, ist immer er dann auf der anderen Seite noch der lustigere und der bessere.
War er zufrieden mit der Darstellung von Ihnen?
Selbstverständlich war er zufrieden. Er sagte mal zu dem ersten Buch, Bettina, du musst mich ja auch ab und zu negativ darstellen, denn sonst wird es ja unrealistisch.
Okay, dann gibt es noch Ihre Zwillingsschwester Regine, die jetzt im Gegensatz zu Ihnen, wenn ich das so formulieren darf, in der Öffentlichkeit eher nicht stattfindet, weil sie das auch nicht will?
Also meine Schwester hat ja einen anderen Beruf gewählt als Ärztin. Sie ist aber, glaube ich, begeistert, dass sie durch meine Arbeit, also jetzt durch die Bücher meine ich, nicht durch meine sonstige Arbeit, aber durch meine Bücher hat sie natürlich ihre eigene Geschichte ja quasi aufgeschrieben gekriegt. Und das hat sie angeregt, auch natürlich ihre eigenen Gedanken zu machen. Ja. Also das insofern, wir verstehen uns sehr, sehr gut, aber sie möchte nun auf keinen Fall meinen Beruf haben.
Ich wollte gerade sagen, es ist ein enges Verhältnis zu eben dieser Zwillingsschwester. Genau. Die RAF ist Geschichte, bis auf den Umstand, dass es noch 3 abgetauchte, untergetauchte RAF-Rentner gibt, nach denen immer noch gesucht wird. Etwas, was Sie verfolgen, was Sie interessiert, Frau Röhl?
Also die 3 Rentner interessieren mich nicht, aber also was mich interessiert, ist die Fortsetzung von linksradikaler Gewalt. Also ehrlich gesagt am eindrücklichsten, also was ich mehr im Kopf habe, sind die Gewaltexzesse in Hamburg 2017 zum G20-Gipfel, da hat die ganze Stadt gebrannt. Also ich habe noch meine Videos die mir geschickt wurden, sind aus Hamburg. Ich meine,
sehen Sie da eine Verbindung zur RAF?
Nein, aber ich sehe einfach eine Fortsetzung zu Linksradikalen, also die Antifa, die Autonomen. Na klar gibt es da Fortsetzungen. In den 80er Jahren, 90er Jahren gab es ja sogar Kontakte zwischen RAF-Leuten und Autonom. Aber es ist ja die gleiche Masche. Es ist, ob es nun Antifa heißt oder RAF oder das eine ist Mitbekenner schreiben, das andere ist so eine Art Straßenterrorismus. So hat Joschka Fischer das mal genannt. Ja, wir waren mit Massenmilitanz, das vermummt und so weiter.
Aber
linksradikale
Sie,
Gewalt im Antikapitalismus, das sind alles die gleichen Parolen.
Also ich will das, was in Hamburg passiert ist, überhaupt nicht schönreden.
Nee, das kann man nicht schönreden.
Nein, darf ich den Satz? Aber gleichwohl, finde ich, kann man das, was in Hamburg passiert ist, nicht eins zu eins gleichsetzen mit dieser schrecklichen RAF-Terrorserie, bei dem ja Dutzende von Menschen zu Tode gekommen sind.
Also ich setze es nicht eins zu eins gleich, sondern es geht ja auch um die Ideologie. Also ich beschäftige mich ja mehr mit der ersten Generation der RAF. Da gab es auch Polizisten, die gestorben sind vor allem. Ja. Oder auch, ich meine, ich rede einfach von den geistigen Zusammenhängen. Antifa oder linksradikale Gewalt, das heißt Gewalt als Mittel, Politiker oder auch normale Polizisten anzugreifen, das finde ich, ist in der gleichen Tradition so eine Art Berechtigung.
Ja.
Und das sehe ich also als wesentlich interessanter an als irgendwelche drei alten Rentner. Und das sehe ich auch noch als virulentes Problem.
Wobei, verzeihen Sie, Frau Röhl, diese Geschichte, die Sie jetzt gar nicht interessiert, man kann es auch anders formulieren. Was passiert bei Menschen, die, ich glaube, in der Größenordnung 20, 25 Jahre im Untergrund, in der Illegalität leben? Was für eine Form von Leben haben die? Was haben die für Ängste? Sind das Ängste, die im Laufe der Jahre immer mehr zunehmen? Weil wenn du irgendwann Anfang 60 bist und weißt, du fliegst auf, dann wanderst du für den Rest deines Lebens ins Gefängnis.
Also ich denke mal, das ist viele ältere Kriminelle sind, das hört man öfter mal in den Zeitungen, dass die dann irgendwann zurückgreifen auf das, was sie gelernt haben. Keine Ahnung, Banküberfälle. Also ich finde, das ist weder politisch noch menschlich so interessant. Also so ein Fan von der RAF bin ich jetzt nicht.
Das wollte ich Ihnen auch nicht unterstellt haben. Wenn Sie die erste Generation ansprechen, zu der quasi als Gründungsmitglied Ihre Mutter Ulrike Meinhof gehört, und Sie sagen, für das Buch haben Sie Gespräche geführt mit Leuten, die damals in dieser RAF waren. Wer ist das beispielsweise gewesen, mit dem Sie da gesprochen haben?
Ich habe praktisch alle gesprochen, die bei der ersten Generation dabei waren.
Und noch leben.
Horst Mahler als einziges wirkliches Führungsmitglied der RAF. 1998 war das Interview. Peter Hohmann, der nicht so bekannt ist, der aber so ein bisschen Opfer wurde, Lebensgefährte meiner Mutter. Grasshoff, für zwei Polizistenmorde verantwortlich. Ja. Monika Berberich, die meine Schwester und mich nach Sizilien verschleppt hat. Astrid Proll, die ja durch viele Interviews bekannt ist. Also es waren ungefähr 7 oder 8 Leute. Dadurch habe ich ein sehr tolles Bild zeichnen können aus den O-Tönen selber. Also ich war ja nicht dabei in Jordanien, wo die das alles Mögliche beschlossen haben. Und da geht es ja auch vor allen Dingen um die Ausrichtung, wieso RAF, ja, der berühmte Artikel, natürlich darf geschossen werden von Meinhof im Spiegel. Rudolf Augstein hat das eigentlich verbreitet, wie eine Regierungserklärung. Und das war der Durchbruch, zu sagen, auf Polizisten darf geschossen werden. Das war der Beginn des Terrorismus.
Sie haben, Frau Röhl, vorhin erzählt, als Sie 7 waren, waren Sie per Zufall, weil Kind und damals Ihre Mutter Ulrike Meinhof dieses Treffen veranstaltet hat in Berlin, Sie dabei waren bei der Gründung der RAF. War ein gewisser Horst Mahler da auch mit im
ja,
Zimmer?
Klar. Ja, also ich würde Horst Mahler, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, als Chefdesigner der RAF eigentlich bezeichnen. Er hat die Leute zusammengesucht. Enslin und Bader waren auf der Flucht damals wegen des Kaufhausbrandes. Die wohnten bei uns dann. Er hat Leute aus seinem eigenen Anwaltskollektiv dazu geholt. Auch Ulrike Meinhof eigentlich. Und insofern hat er auch im Interview gesprochen, er hat auch Geld bekommen aus Münchner Kulturkreisen oder Berliner Schriftstellerkreisen. Also
er war der Organisator ein Stück weit, war er auch der Chefideologe?
Nein, also ich würde sagen, die Chefideologin ist dann tatsächlich meine Mutter geworden und gewesen. Und ich glaube, sie ist auch nicht, wie viele sagen, so einfach nur mit reingezogen und so als quasi Opfer, sondern ich würde sagen, sie, das habe ich auch in meinem Buch gesagt, ist letztlich der ideologische Kopf der RAF geworden und auch verantwortlich dafür, journalistisch einfach, weil sie so viele Kontakte hatte, dass die RAF so bekannt geworden ist und eigentlich allen anderen kleinen Terroristenzirkeln, die es ja auch gab, eigentlich den Rang abgelaufen ist.
Ich sag's deshalb, weil die andere Erzählung geht ja so, ihre Mutter mit ihrem Vater, Klaus-Rainer Röhl, dem Konkretverleger, die Ehe ist kaputt, sie lässt sich scheiden, ist ein Stück weit haltlos und dann landet sie in den weit offenen Armen der RAF.
Ja, also dieses Opfer, diese Mythos, das wird auch meiner Mutter nicht gerecht. Also auch nicht, also ich will nicht sagen, ich bin jetzt überhaupt nicht stolz auf meine Mutter, aber also da wäre es wirklich falsch. Keiner, Bader, Enzin, auch nicht Horst Mahler, hatte die Möglichkeit, schreiberisch oder ideologisch das auf die Beine zu stellen, nach so einer ja dürftigen Bader-Befreiung. Also der Gefängnisausbruch von Bader begann die RAF, aber dann hat es eben diesen großen Text im Spiegel gegeben, natürlich darf geschossen werden. Und das ist alles von meiner Mutter ausgegangen. Also ohne Ulrike Meinhof hätte es sicher dann nicht diesen Erfolg in Anführungsstrichen der RAF gegeben.
Als Sie diesen Satz gelesen haben, ich weiß nicht, ob Sie ihn als Kind schon so wahrgenommen haben, hat Sie das erschreckt?
Also nein, weil ich bin natürlich dann auch schon irgendwie damit aufgewachsen. Aber man muss sich einfach klar machen, dass sie damit über den Spiegel das Tor aufgemacht hat zum Mord das erste Mal, indem sie sagt, Bullen sind Schweine und Bullen müssen wir auch so behandeln. Also natürlich darf geschossen werden. Und es sind dann ja auch die ersten Todesopfer der RAF waren Polizisten.
Ja.
Und deshalb bezeichne ich, um noch mal ein bisschen zu provozieren, in meinem Buch habe ich das gesagt, Ulrike Meinhof ist die Urmutter der Antifa.
Mhm.
Und das habe ich so provokativ gesagt. Und dann habe ich noch witzig, jetzt muss ich jetzt anfügen, wegen der aktuellen Diskussion gesagt, und Merkel ist heute die Königin der Antifa. Und das habe ich deshalb. Jetzt gucken Sie die aktuelle Diskussion an. Saskia Esken hat getwittert vor 2 Tagen, ich bin sozusagen Antifa oder der SPD-Vorstand. Aber ich sage, also ich wollte noch provozieren, aber da hat mich jetzt die Wirklichkeit eingeholt. Denn die sagen jetzt ja selber, sie sind Antifa. Aber ich sage, Vorsicht, Antifa, das ist natürlich ein Verbund, wo doch immer noch auch wirklich Gewalttaten passieren.
Wir leben Gott sei Dank in einem freien Land. Von daher gestatten Sie mir jetzt, Frau Röhl, auch die Bemerkung, dass sich diese Formulierung Angela Merkel ist die Königin der Antifa für einen ausgemachten Blödsinn halte.
Das dürfen Sie gerne sagen, aber ich antworte Ihnen deshalb, warum ich das gesagt habe. Merkel ist Bundeskanzlerin und muss natürlich aus meiner Sicht, wenn solche Gewaltexzesse sind wie 2017, G20-Gipfel, auch einfach politisch sich einschalten und auch was dagegen sagen.
Also
und da
ich
bin ich
jetzt
der Meinung, weil sie einfach Kanzlerin ist. Das war eine Provokation, aber wie gesagt, die Wirklichkeit hat mich eingeholt. Der SPD-Vorstand sagt jetzt selber, wir sind Antifa.
Okay.
Also insofern bin ich eigentlich...
Also jetzt noch, um Merkel abzuschließen. Ich kann mich offen gestanden nicht daran erinnern, in welcher Form sich Frau Merkel zu diesen Gewaltexzessen in Hamburg bei diesem Gipfel geäußert hat.
Hat sie nicht.
Okay, dann lassen wir das jetzt einfach so stehen. Wir können es nicht
klären.
Wollten eigentlich über einen gewissen Horst Mahler uns intensiver unterhalten und holen das dann jedenfalls gleich nach.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Bettina Röhl, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, die Frau, die als Journalistin sich intensiv mit der Geschichte der RAF beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Ihre Mutter, um es nochmal zu sagen, Ulrike Meinhof, gilt als Gründerin dessen, was man damals entweder Bader-Meinhof-Gruppe oder auch alternativ Bader-Meinhof-Bande genannt hat. Ganz kurz, Sie als Kind haben ja diesen Begriff Bader-Meinhof-Bande sicher auch gehört.
Ja, sicher, den habe ich sogar lange gehört, bevor ich das Wort RAF kannte.
Und was ist da in Ihrem Kopf vorgegangen?
Also als Kind nehmen sie einfach alles sehr selbstverständlich. Also als bei uns in der Straße die Kinder angefangen haben, Bader-Meinhof zu spielen statt Räuber und Gendarm, da bin ich hellhörig geworden, dass das irgendwie offenbar bekannter geworden ist.
Aha.
Bis dahin hielt ich das immer für unsere Privatangelegenheit. Aber wie gesagt, wenn man dann die anderen Kinder spielen hört,
Bader-Meinhof. Was hat es mit Ihnen gemacht?
Naja, ich habe einen Schrecken gekriegt, dass es so bekannt war. Das war mir bis dahin dann nicht bewusst. Da war ich so 10.
Mhm.
Und ja, so Bader-Meinhof, Peng, Peng, Piu, Piu. Und wow, habe ich dann gedacht.
Heftig.
Die ich so persönlich kenne, die kennt ja scheinbar jeder jetzt. Es war ja ein komisches Gefühl.
Damals war Ihre Mutter, glaube ich, frisch inhaftiert.
Genau.
Sie haben sie dann auch besucht.
Ja.
Darüber reden wir ausführlicher noch in der zweiten Stunde. Wir wollten jetzt zu Horst Mahler kommen, also der als Anwalt auch Terrorist geworden ist, viele Jahre im Gefängnis saß und dann diese merkwürdige Wandlung gemacht hat vom Linksextremen zum Rechtsextremen. Wann hatten Sie den letzten Kontakt zu ihm?
Naja, ich habe 98 mit ihm das Interview gemacht. Da war Mahler in so einer Zwischenphase, er war aus dem Gefängnis raus. Rechtsanwalt Gerhard Schröder hatte erkämpft, dass Horst Mahler wieder als Anwalt arbeiten darf.
Späterer
so etabliert war Horst Mahler 1998. Er war bei Biolek, das war damals ja eine ganz beliebte Sendung. Er wurde in der Süddeutschen groß interviewt und es schien so, als wenn er der einzige Kopf der RAF ist. Die anderen, Bader, Meinhof, Enzin, waren ja alle tot. Der es irgendwie geschafft haben könnte, sich sogar wieder zu etablieren. Und dann, also ich habe ihn dann 98 interviewt und dann kippte er weg auf die andere, also auf eine ganz rechtsextreme, kann man ja in dem Fall tatsächlich sagen.
Und sitzt jetzt als Holocaust-Leugner mit jenseits der 80 Jahre und beinamputiert immer noch einem Knast in Brandenburg. Sie haben, glaube ich, vorige Woche mit ihm telefoniert. Wer hat wen angerufen?
Also Horst Mahler hat mich tatsächlich angerufen. Also wir haben das erste Mal seit 1998 gesprochen. Also wir haben es eigentlich nur bei diesem Interview einmal gesehen und jetzt sicherlich hat er angerufen, also anrufen lassen aus dem Gefängnis, kann er ja nicht einfach, also über eine Mittelsfrau. Er spricht mit mir über die RAF. Also ich denke mal, er hat es nicht so genau gesagt, aber er weiß auch 50 Jahre RAF und er kennt mein Buch. Und ich glaube, ich bin die einzige Ansprechpartnerin, mit der er darüber noch reden kann, denn ich kenne ja alle seine Weggefährten, nicht nur als Kind, sondern ich habe die auch alle interviewt oder später getroffen. Also fragt mich stundenlang, wie geht es dem und dem und dem. Und und ich habe den Eindruck, also ein paar Geheimnisse gibt es sicher noch. Und das ist so jetzt mein Interesse, mit ihm zu sprechen.
Ganz kurz noch, Frau Röhl, wie war Ihr menschlicher Eindruck von diesem Horst Mahler? Wie würden Sie ihn charakterisieren, so wie Sie ihn erlebt haben?
Also Horst Mahler ist so eine ganz eigenartige Mischung von viel, viel normaler, als man denkt. Also er wirkt wirklich nicht unsympathisch. Auch 98 war ich erstaunt. Er ist sehr nett, sogar unsicher, sehr bemüht, wirklich die Fragen zu beantworten, die ich hatte. Und gleichzeitig, ich meine, sagt er dann im Interview Dinge wie auf meine Frage, ja, wolltest du denn wirklich Stefan Aust und Hohmann ermorden oder erschießen? Nein, sagt der Bettina, das wollte ich nicht. Wir wollten ihm doch nur ins Knie schießen.
Okay.
Dann sagt man sich, oder er sagt, es wäre auf den Gesprächsverlauf angekommen.
Wir sitzen, wenn wir uns die Reaktionen der Hörerinnen und Hörer angucken, sozusagen zwischen allen Stühlen, Frau Röhl. Bei Ihnen wird konstatiert, dass Sie einen pathologischen Hass auf alles Linke haben, Klammer auf Antifa, Klammer zu. In meinem Fall ist es so, ich bin wahlweise ein erbärmlicher Merkel-Troll oder meine linksradikale Gesinnung tropft aus dem Radio.
Ja, also Sie sind nicht linksradikal, das kann ich Ihnen so bestätigen im Gespräch, aber ich weiß es natürlich nicht, was Sie heimlich machen. Aber ja, in meinem Fall muss ich sagen, pathologischer Hass, das ist der Klassiker, das höre ich jetzt seit 40 Jahren. Da kann ich auch nicht sagen, was ich will. Das ist eigentlich ein bisschen biologistisch, denn der pathologische Hass, den muss ich einfach mal zur RAF rüberschieben. Da war der pathologische Hass. Also ich habe eigentlich die Geschichte der RAF ja gerade mit sehr viel Verständnis und sehr viel Humor und auch sehr viel, indem ich sehr viel O-Töne auch der anderen Seite, also der Leute zugelassen habe, eigentlich wirklich, glaube ich, bin ich denen gerecht geworden. Also das ist aber der Klassiker, egal was sie kritisch äußern, ja, sie haben immer also und bei meinem Fall gerade, ja, das wird immer persönlich.
Also hobbypsychologisch läuft es in Ihrem Fall, glaube ich, so, dass man sagt, also diejenige, deren Mutter Ulrike Meinhof war, muss eine so dramatische und traumatische Kindheit gehabt haben, dass sie sich dann später als Erwachsene nur auf diese Art der totalen Abgrenzung im Leben behaupten konnte. Wie haben Sie das formuliert?
Ja, das ist so, dann sollten die Leute lieber mal mein Buch lesen. Also das, also es gibt, glaube ich, niemand, der verständnisvoller ist gegenüber den 68ern. Ich weiß, sie auch sehr gut kenne. Ich habe ja die Zeit von 68 bis zur RAF auch nicht als so schlecht dargestellt. Also ich würde denen ja den Spaß und diese Aufbruchsstimmung der 60er Jahre das überhaupt nicht nehmen. Ich sage eben nur, an der Stelle, wo sie ideologisch Mao Zedong gefolgt sind oder den Tupamaros, Che Guevara, also wo sie linksextrem revolutionär wurden, also wo sie gesagt haben, wir können Menschen töten, wir wollen eine Revolution in der Bundesrepublik, da sage ich, ist der Fehler, da ist der Irrtum gewesen. Da hätten sie lieber die Bundesrepublik helfen sollen, mit aufzubauen. Da bin ich 100% d'accord. Okay. Also ich bin der Letzte, der Ganze, was mir immer gesagt wird, Hass, Fanatismus und so weiter, das muss ich zurückgeben an die RAF.
Haben denn solche Leute wie Mao Zedong oder der Herr aus Nordvietnam, Ho Chi Minh, haben die eigentlich für die RAF-Leute wie Bader, Enslin, Meinhof, Raspe irgendeine Rolle gespielt? Waren die wichtig?
Natürlich. Also lesen Sie doch mal das, wie heißt dieses Kultbuch vom Enzensberger, dieses, Nordvietnam, Nordkorea, China, das waren der richtige Kommunismus, das waren die Länder, die das schon verwirklicht hatten. Anders jetzt als der UdSSR-Kommunismus, der wurde kritisiert, das als revisionistisch und so weiter. Man hat sich natürlich helfen lassen aus der UdSSR. Ja, das ganze Ostblock war ja Hinterland für RAF-Leute oder auch für Stasi-Leute. Aber das Idealland war China vollkommen blindwütig, bis hin ja zu Schriftstellern wie Luise Rinser oder Alberto Moravia, die also einfach vollkommen blind geschwärmt haben von dieser Armut und von diesem tollen Kommunismus.
Absurd.
Und die Morde und die Gulags, die es dort natürlich gab, überhaupt nicht sehen wollten.
Ich wollte gerade sagen, absurd natürlich vor dem Hintergrund, dass diese Kulturrevolution in China Millionen Menschenleben gefordert hat.
Ja.
Und dieser Mao Zedong natürlich einer der größten Massenmörder der Geschichte ist. Frau Röhl, wenn wir jetzt über Ihre Mutter Ulrike Meinhof sprechen, wie zwiespältig ist das Gefühl, dass das in Ihnen auslöst? Auf der einen Seite eine Frau, die ihre Kinder verlassen hat, in den Untergrund gegangen ist, Terroristin geworden ist. Auf der anderen Seite vielleicht auch schöne Erinnerungsfetzen an eine irgendwie doch liebende Mutter.
Meine Mutter habe ich ja jetzt in meinem Buch, die RAF hat euch lieb, im Grunde der dritte Teil behandelt diesen Mythos Meinhof und auch meine Mutter selber. Und das ist ja auch die Zeit, wo ich sie das letzte Mal gesehen habe. Das ist ja auch sehr lange her. Also
im
ich
Gefängnis
war 10
damals.
Jahre alt, als ich sie zuletzt im Gefängnis gesehen habe.
War das in Stammheim oder in Köln-Ossendorf?
In Köln-Ossendorf. Mhm. Und das habe ich auch beschrieben. Diese privaten Treffen im Gefängnis waren dann erstaunlich privat und auch erstaunlich
positiv besetzt.
Positiv in Anführungsstrichen. Nicht ganz, also denn sie war viel mehr auf dem RAF-Trip, als mein Vater oder die Verwandten gesagt hatten. Also sie war 100% drauf. Also sie hat auch versucht, uns zu agitieren. Also im Grunde, wir sollen auch einen Aufstand machen in der Schule und so weiter. Sie hat ab und zu mal die Polizisten angepöbelt, auch sehr laut, das Essen ist scheiße und so. Also das war nicht so lustig, aber ich würde sagen, meine Schwester und ich haben sie auch so ein bisschen beruhigt. Mhm. Und da hatten wir dann auch ein paar schöne Stunden und wir sind auch nicht aufgehalten worden. Also wir haben wirklich 3-4 Stunden bei ihr verbracht. Dann allerdings hat sie mit der S. Enslin in ihre Zelle mitgekommen nach Ossendorf und ich vermute, dass Enzien dann auch verboten hat, also gesagt hat, hier, das geht nicht, dass du da weiter mit den Verwandten zu tun hast, die nicht RAF sind. Also
okay.
Du und das heißt, meine Meinung hat sich dann nochmal von ihren Kindern, also meiner Schwester und mir und auch von allen anderen unpolitischen Verwandten
distanziert.
Getrennt, nee, nicht weder distanziert, einfach wörtlich, die Briefe kamen zurück, es gab keine Besuche mehr. Und dann hörte man nur noch Hungerstreik. Und das heißt, ich habe meine Mutter ja auch schon lange vor ihrem Tod nicht mehr gesehen. Insofern ist das jetzt doch für mich auch schon eine Weile her.
Klar, was hat das mit Ihnen gemacht, dass die Mutter dann plötzlich diese Distanz aufgebaut hat und den Kontakt letztlich abgebrochen hat?
Damals habe ich das gar nicht verstanden. Also natürlich mit Verständnis. Wir haben gehört, unserer Mutter geht es schlecht, Isolationshaft, Hungerstreiks. Also man hat Verständnis gehabt. Und gehofft, sie irgendwann wiederzusehen. Und ich ende ja in meinem Buch, da wo ich 11 bin, also wo ich sie eigentlich das letzte Mal gesehen habe. Und jetzt schreibe ich gerade aktuell mein drittes Buch, weil wo ich auch beschreibe, wie dann das für mich war, als ich 13 war, als meine Mutter gestorben ist, dass ich dann ja nur gehört habe, wo ich sie aber schon 3 Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und das war dann in der Tat für mich nicht so leicht, weil ich nicht mehr mit ihr reden konnte. Also man hätte sich, also man ist dann schon, dass man sich über Jahre auch als Kind in dem Alter schon natürlich denkt, man möchte doch mal irgendwann über alles sprechen.
Wenn man sich die Biografie ihrer Mutter anguckt, wenn man sich die auch das Beziehungsgeflecht innerhalb der RAF anguckt, kann man dann zu dem Ergebnis kommen, ihre Mutter war eigentlich in jedem Fall eine melancholische und sehr wahrscheinlich auch eine unglückliche Frau?
Also das ist ja jetzt so Psychologie. Also sie hatte beide Phasen. Ich würde sagen, in Berlin, bevor sie in den Untergrund gegangen ist, habe ich sie zum Beispiel als viel depressiver und angeschlagener empfunden. Auch die Lebensweise, ich sag mal 60 Zigaretten, Rothändle ohne Filter und dann immer dieses runterhängende Gesicht und so weiter. Während im Gefängnis habe ich sie erlebt, da war sie ja am Anfang erst gerade im Knast und da hatte sie wahrscheinlich sich sogar in Anführungsstrichen ein bisschen erholt, also in Anführungsstrichen, sehr viel gelesen, war also sehr viel fitter, schlanker. Da habe ich sie jetzt so nicht und ich möchte auch gar nicht in so eine Psychologie, also ich bin ja kein Psychologe. Ich würde sagen, das ist meine Erkenntnis gewesen nach dem Buch, auch eine Terroristin kann ihre Kinder lieben.
Okay.
Nur es wird nicht so deutlich, wenn man sich offiziell getrennt hat für die Revolution. Mhm. Aber ich denke, dass sie uns trotzdem geliebt hat.
Sie haben in der ersten Stunde davon erzählt, in Person von Andreas Bader, den ja Leute beschrieben haben als einen größenwahnsinnigen und partiell sadistischen Typen. Haben Sie ihn auch so wahrgenommen als Kind?
Ja, ich habe Bader genau so wahrgenommen. Also er war hämisch, hat gelacht, wenn ich als Kind hingefallen bin. Also Bader und Enslin, als die bei uns wohnten, waren schon auch ein bisschen auf Drogentrip.
Mhm.
Habe ich später erfahren. Und insofern waren sie auch anders als die anderen APO-Genossen, die eigentlich alle sehr verständnisvoll mit Kindern waren. Ich sag mal Dutschke zum Beispiel. Alle anderen Leute, Jan Kai Raspe, waren unheimlich lieb, aber Bader und Enslin waren so durch diese Kaufhausbrände, durch Drogen und so weiter, waren schon so ein bisschen die Popstars abgefahren und Bader hatte auf jeden Fall so was Sadistisches. Also ich bin mal hingefallen und da hat er sich dann totgelacht, das kannte ich von Erwachsenen bis dahin nicht. Also war so ein ganz unangenehmer Typ.
Also Bader und Enslin waren zum damaligen Zeitpunkt schon abgetaucht
genau.
Und in der Illegalität und wie lange haben die da in der Wohnung ihrer Mutter verbracht?
Die haben ein paar Wochen bei uns gewohnt. Wir Kinder wurden instruiert, dass wir nicht sagen dürfen, dass sie bei uns sind, dass sie Decknamen, Tarnnamen haben, Hans und Grete, das durften wir nicht sagen. Wir sollten, wenn die Polizei vor der Tür steht, sagen, bei uns wohnt keiner. Also das waren schon relative Überforderungen. Und es hat ja dann auch dazu geführt, dass ich im Kinderladen gesagt habe, bei uns zu Hause wohnen Leute, die von der Polizei gesucht werden. Die heißen Hans und Grete. Und dann bin ich mit dem ganzen Kinderladen, 20 Kindern, zu uns nach Hause gekommen. Und Andreas Bader ist irgendwie so wütend gewesen. Und das Badezimmer hat er sich eingeschlossen. Und Enslin ist geflüchtet. Und meine Mutter hat uns dann alle wieder rauskomplimentiert. Ja. Aber unter so einem Druck stand ich dann wahrscheinlich auch mit 7, dass ich so wurde das aufgebaut, dass ich das den Kindern im Kinderladen dann eben doch erzählt habe.
Also kurz darauf gab es auch die Situation, dass ihre Mutter und die RAF beschlossen hatten, dass aus ihnen und ihrer Zwillingsschwester, wie soll man sagen, ein revolutionäres Zwillingspärchen werden sollte. Die wurden erst in ein Lager nach Süditalien geschickt, mit dem Ziel und mit dem Plan, dann schlussendlich in einem Palästinenserlager zu landen. Stefan Aust, der später dann Chefredakteur des Spiegel war, und Peter Hohmann, auch einer aus der allerersten RAF-Generation, haben Sie und die Schwester damals rausgeholt. Kann man so sagen und zurückgebracht nach Deutschland?
Also am Tag der Gründung, also was jetzt 50 Jahre her ist, genau vor 50 Jahren, sind eben meine Schwester und ich auch von dieser angehenden RAF verschleppt worden, erst nach Sizilien. Das heißt eigentlich, gehört eigentlich fast mit zum Gründungsakt der RAF, denn man hätte ja auch sagen können, meine Schwester und ich kommen zu irgendeiner sehr netten Tante, also es gab schon Leute, aber meine Mutter hatte damals, und das haben ja auch die anderen Leute, die ich alle interviewt habe, bestätigt, diese Idee, das Beste sei, jetzt die Kinder auch gleich dann revolutionär zu erziehen und, wie hat sich Mahler ausgedrückt, die Kinder sollten nicht in einem bürgerlichen Leben verkommen.
Mhm.
Und tatsächlich sind auch die Palästina-Pläne, also dass wir nach Jordanien in ein Waisenheim sollten, die haben sich nach meiner Recherche ganz klar verifiziert. Also wurde dann auch gerne geleugnet von RAF-Leuten. Aber ich habe das nun auch auf Band von vielen Mitgliedern. Und in der Tat, Stefan Aust und Peter Hohmann, der Lebensgefährte meiner Mutter war, die haben in einer sehr mutigen und schnellen Aktion uns aus Sizilien richtig befreit. Und im Nachhinein kann ich auch das besser beurteilen. Es gab keinen Plan B. Also wir wären, also wirklich, das war unsere Rettung.
Ja.
Denn sonst wären wir nach Palästina gekommen und das hätte uns natürlich ganz doll aus der Bahn werfen können. So sind wir einfach wieder in die Schule gekommen im September und unser Leben ordnete sich wieder ein in der Schule und so weiter. Also das war, insofern sind wir da noch halbwegs glimpflich rausgekommen.
Was die Ideologie der RAF angeht, Frau Röhl, wenn Sie mir diese persönliche Bemerkung gestatten, was ich immer eigentlich mit am schrecklichsten fand, war diese Hybris zu entscheiden darüber, wer leben darf und wer sterben muss. Wie geht's Ihnen? Also, wie ging es Ihnen?
Ja, das ist der Punkt. Das, ich empfinde das auch. Das ist damit, das Tor hat die RAF geöffnet, das eben auch. Meine Mutter hat das eigentlich ganz richtig interpretiert. Die Revolution wird ja nicht stattfinden, wenn man nicht auch zum Mord greift. Und also sie hat dann gesagt, die Polizisten, die sieht man ja immer auch als normale, nette Menschen. Aber um die Hemmschwelle zu überwinden, müssen wir es machen. Ihr Vorbild waren damals die Black Panthers. Ja. Es sind Bullen und der Bulle ist ein Schwein. Und wenn wir dann da nicht drüber wegkommen, da auch zu schießen, dann werden wir die Revolution nicht schaffen.
Wobei der nächste historische Irrtum ja der war, zu glauben, dass die revolutionären Massen darauf gewartet hätten, von der RAF befreit zu werden.
Ja, also die RAF ist, was das angeht, dass sie die Massen geschützt hätte, gescheitert. Also die Massen der 68er haben sich nicht für den Terrorismus entschieden. Also ich sage aber, die 68er hatten ein unwahrscheinlich schizophrenes Verhältnis. Also sie waren schon Sympathisanten dieser Leute, aber sie haben nicht mitgemacht. Aber sie haben gierig im Stern, Spiegel, Zeit, also das alles in Echtzeit, ja, wie eine True Crime Story verfolgt. Und wenn man mit ihnen privat diskutiert hat, dann waren das auch Heilige für sie. Aber sie waren natürlich nicht bereit, in den Terrorismus zu gehen. Und damit, da, an der Stelle ist die RAF gescheitert.
Und als viele sind dann auch ausgestiegen, als die RAF angefangen hat zu morden.
Die Sympathisanten sind nicht sofort ausgestiegen. Das kann man nicht sagen. Nur sie haben eben, es sind nur die wenigsten Terroristen geworden, sagen wir es so. Mhm. Aber wenn sie mit denen diskutiert haben, und ich habe 40 Jahre hinter mir, da habe ich mit vielen 68ern etablierten Leuten vernünftig, die sagen, natürlich lehnen wir Gewalt ab, aber der böse Kapitalismus. Und wie soll man das denn machen? Die kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Und wenn es um die Frage gegangen wäre, hätte ich RAF-Terroristen bei mir aufgenommen für eine Nacht? Ja, auf jeden Fall ja. Und das hat sowohl die Gräfin Dönow von der Zeit gesagt, Geld mitgeben, Auto. Also es hat genügend Sympathisanten gegeben, trotz den Morden. Aber den Sieg, was die RAF wollte, die wirkliche Revolution, die ist natürlich nicht gelungen.
Okay, das war fast schon Ihr Schlusswort. Eins noch, was die RAF angeht. Denken Sie, dass es noch auch historisch gesehen offene Fragen gibt, die noch beantwortet werden müssen? Oder wissen wir im Wesentlichen über diese RAF Bescheid?
Also es gibt ja über die dritte Generation der RAF tatsächlich noch sehr viele unaufgeklärte Morde. Ich habe mich damit jetzt persönlich nicht beschäftigt. Was, finde ich, mehr aufgearbeitet werden müsste, sind die Ideologie der RAF, nämlich die Vorbilder Mao, die Vorbilder Che Guevara in Südamerika und Black Panther. Also das ist noch nicht so aufgearbeitet. Da könnte man noch ein bisschen mehr wissen.
Und ansonsten schreiben Sie Ihr drittes RAF-Buch, das wann rauskommen wird?
Nein, ich schreibe kein RAF-Buch. Ich werde das jetzt mein drittes Buch schreiben über mein eigenes Leben. Okay. Ein relativ unpolitisches Buch, ein Entwicklungsroman, wo ich mal selber sage, wie die Geschichte natürlich weiterging in meinem Leben.
Ja, was deshalb vielleicht sogar ein bisschen einfacher wird als die anderen Bücher davor, weil Sie auf ein Tagebuch zurückgreifen können, das Sie täglich geführt haben, seit Sie 11 Jahre alt sind.
Also 11, 13 war es dann wirklich täglich und da habe ich mich selber, ich bin ja dann auch erwacht, also man ist ja bis jetzt, war ich ja nur Kind in die RAF, aber mit 13, 14 wird man selber zum Mitspieler und das wollte ich mal dann auch beschreiben.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Eins gehört.